SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Ein moderneres Schienennetz und pünktlichere Züge, das will die Bundesregierung mit einer Gesetzesreform erreichen. Der Bundesrat hatte die bisher aber blockiert. Jetzt haben Bund und Länder im Vermittlungsausschuss eine Lösung gefunden. Einzelheiten von Kevin Frisch.
Ziel der Reform ist, dass sich der Bund in Zukunft finanziell nicht nur an Bauprojekten beteiligen kann, sondern auch daran, das Schienennetz der Deutschen Bahn instand zu halten. Das ist wichtig für die geplante Generalsanierung hochbelasteter Strecken, wie etwa zwischen Frankfurt und Mannheim. Streitpunkt war bisher, wer bestimmte Kosten übernimmt, zum Beispiel, wenn ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden muss. Daran sollen sich nach dem Vorschlag nun beide, Bund und Länder, beteiligen. Bundestag und Bundesrat müssen dem Vorhaben noch abschließend zustimmen.
Noch was Erfreuliches aus dem Vermittlungsausschuss: Die Digitalisierung der Verwaltung kann kommen. Bund und Länder haben sich auf einen Kompromiss beim Online-Zugangsgesetz geeinigt. Lissy Kaufmann.
Wer einen neuen Personalausweis braucht oder sich ummelden möchte, der muss dafür meistens selbst aufs Amt. Noch. Bis 2028 soll sich das ändern. Ab dann soll jeder und jede ein deutschlandweit einheitliches digitales Bürgerkonto bekommen und damit das Recht, fast alle Verwaltungsangelegenheiten online erledigen zu können. Das entsprechende Gesetz kommt am Freitag erneut in Bundestag und Bundesrat mit kleineren Änderungen, auf die einige Bundesländer bestanden hatten. Dem ursprünglichen Gesetz hatte der Bundesrat im April die Zustimmung verweigert. Jetzt hat der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat einen Kompromiss ausgehandelt. Nicht durchsetzen konnten sich die Länder mit der Forderung, dass der Bund die Kosten für die Digitalisierung übernimmt.
Verteidigungsminister Pistorius hat Kritik an seinem neuen Wehrpflichtmodell zurückgewiesen. Im ZDF sagte Pistorius, der Plan, zunächst nur junge Männer zu einer Aussage über einen möglichen Dienst in der Bundeswehr zu verpflichten, genüge fürs Erste. Pistorius begründete das damit, dass die Truppe aktuell nur eine begrenzte Zahl an Menschen ausbilden könne.
Das ist nämlich der eigentlich entscheidende, limitierende Faktor für alle Schritte, die wir jetzt unternehmen. Wie stark sind die Ausbildungskapazitäten und die Unterbringungskapazitäten bei der Truppe? Und die sind durch den Wegfall vieler, vieler Kasernen und Ausbildungsmöglichkeiten sehr, sehr geschrumpft, sodass wir zusätzlich zu den 10.000 freiwillig Grundwehrdienstleistenden, die es schon seit Jahren gibt, eben in den ersten Jahren nur rund 5.000, vielleicht ein paar mehr werden ausbilden können.
Bundesfinanzminister Lindner bereitet nach Presseinformationen einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr vor. Wie die Bild unter Berufung auf Koalitionskreise berichtet, beläuft sich das zusätzliche Kreditvolumen auf 11 Milliarden Euro. Das sei möglich, weil die Konjunktur schwächer laufe als erwartet. Diese Entwicklung erlaube auch unter Einhaltung der Schuldenbremse eine höhere Neuverschuldung als bisher geplant, heißt es in dem Bericht. In vielen europäischen Ländern fehlen im öffentlichen Gesundheitssystem lebenswichtige Medikamente. Patienten in kleineren und ärmeren EU-Staaten haben deshalb einen schlechteren Zugang zu neuen erfolgsversprechenden Therapien. Das zeigt eine umfangreiche Recherche von WDR, NDR, der Süddeutschen Zeitung und dem Rechercheteam Investigate Europe. Einzelheiten von Paulina Milling.
Untersucht wurde die Verfügbarkeit von 32 Präparaten mit hohem Zusatznutzen gegen schwere Krankheiten. Sie kamen in den vergangenen 5 Jahren in Europa auf den Markt, doch etwa in Estland, Litauen und Lettland können die Patienten im öffentlichen Gesundheitswesen etwa ein Drittel davon nicht bekommen, in Zypern die Hälfte und in Ungarn sogar 3/4. In Österreich und Deutschland werden dagegen alle 32 Medikamente von den Krankenkassen bezahlt. Der Grund für den ungleichen Zugang sind die hohen Preise für die wichtigen neuen Arzneimittel und die intransparenten Verhandlungen mit den Pharmafirmen. Jedes EU-Land muss sich einzeln mit Medikamentenherstellern auf einen Preis einigen, der geheim bleibt. Als einziger öffentlich bekannter Richtwert dient dabei der Preis, den Deutschland bezahlt, und der ist oft der höchste. Als Folge können sich ärmere und kleinere EU-Staaten die neueren und meist besseren Präparate häufig nicht leisten.
Die USA haben neue Sanktionen gegen Russland bekannt gegeben. Das US-Finanzministerium teilte mit, betroffen seien mehr als 300 Personen und Unternehmen. Aus Washington dazu Ralf Borchardt.
Die neuen Sanktionen der USA treffen auch Banken und Firmen mit Sitz in China, die die russische Kriegsindustrie bisher versorgt haben. Wir beseitigen Schlupflöcher und vermindern Russlands Fähigkeit, von ausländischer Technologie und Software zu profitieren, erklärte US-Finanzministerin Yellen. Auch Firmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in der Türkei, die Russland beliefern, sind nach Angaben der USA betroffen. Insgesamt stehen rund 300 Einrichtungen und Personen auf der neuen amerikanischen Sanktionsliste. Nach Angaben von US-Experten findet Russland ständig neue Wege, um bisherige Sanktionen zu umgehen und so einerseits eigenes russisches Öl und Gas zu verkaufen und andererseits Computerchips und andere Bestandteile für Waffensysteme auf dem Weltmarkt zu kaufen.
Die Europäische Zentralbank hatte vergangene Woche den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt, die erste Senkung seit langem. Die US-Notenbank geht da nun erstmal nicht mit. Die Fed hat den Leitzins am Abend unverändert gelassen bei 5,25 bis 5,5%. Seit März 2022 hatte sie den Leitzins im Kampf gegen die Inflation um gut 5 Prozentpunkte angehoben. In Rheinland-Pfalz müssen Anleger auch in Zukunft damit rechnen, an den Kosten für den Ausbau oder die Sanierung von Straßen vor ihrer Haustür beteiligt zu werden. Das Innenministerium will an den Straßenausbaubeiträgen festhalten. Die Opposition hatte vorher die Abschaffung gefordert. Vor allem die AfD-Fraktion hat bereits in mehreren Landtagssitzungen die Straßenausbaubeiträge als ungerecht und ineffizient bezeichnet. Mit den Beiträgen beteiligen Kommunen Anlieger an den Kosten für den Ausbau oder die Sanierung von Straßen. Die deutsche Weitspringerin Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz ist zum zweiten Mal Europameisterin. Sie hat sich bei der Leichtathletik-EM in Rom mit einem Sprung über 7,22 Meter Gold gesichert. Mihambo nach dem Sieg.
Ich habe mich echt gefreut. Also ich habe auch wieder so eine kleine Gänsehaut bekommen, weil es für mich eben der zweitweite Sprung in meinem Leben war. Und von daher ist es auf jeden Fall eine sehr besondere Meisterschaft mit einer außergewöhnlichen Leistung und ich bin sehr happy.
Außerdem gab es am letzten Wettkampftag 4 weitere Medaillen. Jens-Jörg Rieck berichtet.
Für Titelverteidiger Julian Weber reichte es nach einem sehr guten ersten Versuch im Speerwurf, diesmal nur zu Silber, hinter dem Tschechen Vladek. Neben den beiden erhofften Medaillen für die Favoriten feierten die deutschen Herren noch 3-mal Bronze. Sowohl für den Landauer Stabhochspringer Oleg Zernike als auch für die beiden Staffeln über die 4x100 und 4x400 Meter.
1 Tag vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft haben tausende Menschen die Eröffnung der Fanmeile am Brandenburger Tor gefeiert. Jetzt bin ich über meine eigene Formulierung gestolpert. Gestern waren es natürlich noch 2 Tage vor der Beginn der EM. Nach Angaben der Veranstalter kamen gestern Abend rund 30.000 Teilnehmer zu der rund 2-stündigen Show auf der Straße des 17. Juni. Die Fanmeile in der Hauptstadt zählte zu den größten Schauplätzen der Heim-WM im Jahr 2006. Auch in München gab es ein Fanfest. Dort beginnt die EM morgen, Freitag, mit dem Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Der Tag geht auch heute recht kühl los und dann wird es wieder insgesamt freundlich mit Sonne und Quellwolken. Es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen dann auf maximal 16 Grad in der Vulkaneifel und bis 22 Grad in der Ortenau.
SWR aktuell, Hintergrund.
In dieser Woche nach der Europawahl schauen wir auch einige kleine Parteien genauer an, die im neuen Parlament vertreten sein werden. Parteien, die manche nur vom Namen her kennen, wenn überhaupt. Eine von ihnen ist die Familienpartei. Sie hat vom Protesttrend nicht profitiert. Ihr Stimmenanteil ist ähnlich wie bei der letzten Wahl 0,6%. Das heißt, die Familienpartei wird weiter mit einem Sitz im EU-Parlament vertreten sein. Wer von den 3 Spitzenkandidaten den Sitz tatsächlich einnimmt, entscheidet sich nächste Woche. Wahrscheinlich wird es wieder Helmut Goyking sein. Er ist auch Bundesvorsitzender der Familienpartei und saß schon in der letzten Legislaturperiode im Europaparlament. Ich habe mit ihm gesprochen. Herr Goyking, Familie ist unbestritten ein wichtiges Thema. Trotzdem haben sich nur 0,6% der Wähler für die Familienpartei entschieden. Sind Sie da enttäuscht?
Ja, ohne Frage. Weil wir sind jetzt seit 10 Jahren im Europäischen Parlament. Wir haben eine beispielhaft super gute Bilanz. Wir haben also die größten sozialen Errungenschaften durchgesetzt. Erst letztes Jahr November wurde das zusätzliche europäische Kindergeld mit 386 Ja-Stimmen im Parlament befürwortet. Es wurde ein sozialversicherungspflichtiges Erziehungsgehalt, wofür wir 30 Jahre gekämpft haben, auch mit 386 Ja-Stimmen im Parlament befürwortet. Also wir haben richtig was erreicht. Wir haben als kleine Partei die ganz, ganz große Rad gedreht und erfolgreich. Und dann fahren wir so ein Ergebnis ab. Es ist nicht nachvollziehbar.
Sie haben schon gerade erzählt, Sie haben einige Errungenschaften auch durchgesetzt. Nun ist das ja mit einem einzelnen Abgeordneten im Europaparlament sicherlich nicht so leicht. Können Sie noch ein bisschen erzählen, wie Sie das geschafft haben?
Ja, das ist das Schöne im Europaparlament. Im Europaparlament wird Demokratie richtig groß geschrieben. Da spielt es überhaupt keine Rolle, ob Sie einer großen oder kleinen Partei angehören. Ich will ja auch ein Beispiel nennen. Roberta Metsola war und ist noch die beste Parlamentspräsidentin, die wir jemals hatten. Die kommt aus Malta, von einer ganz kleinen Partei, die lediglich 4 Abgeordnete stellt. Sie ist Parlamentspräsidentin geworden aufgrund ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten. Und so ist es halt im Europaparlament. Sie gehören hier den Ausschüssen an. Sie haben volle Handlungsfähigkeit. Sie können jeden Monat einen Schließungsantrag einbringen. Jeder Abgeordnete kann das. Und natürlich machen da kleine Parteien, so wie unser eins, davon redlich Gebrauch. Und bis jetzt wurden die letzten Schließungsanträge auch alle stattgegeben.
Sie treten als Familienpartei, wie es der Name schon sagt, besonders natürlich für Familienpolitik ein und auch für soziale Gerechtigkeit. Die größeren Parteien, SPD und Linke, tun das tendenziell ebenfalls und die sind bei der Europawahl abgestürzt. Sie sind auch enttäuscht über ihr Ergebnis. Man könnte also resümieren, das Thema soziale Gerechtigkeit, Familienpolitik spielt bei Wählerinnen und Wählern im Moment keine Rolle.
Ich glaube, das ist anders. Ich glaube, es verhält sich anders. Wissen Sie, der Unterschied ist folgender. Wir praktizieren und wir leben diese Politik der Familienpolitik und der sozialen Gerechtigkeit. Die anderen Parteien, wie die SPD und so weiter, die reden nur darüber. Und ich glaube, da ist auch der Schlüssel zu finden, die Glaubwürdigkeit. Diese Parteien haben das ganze Feld Soziales und Familienpolitik in die Unglaubwürdigkeit geführt. Weil der Bürger und der Wähler bekommt es ja mit, wie er, ich sage es ganz salopp, veräppelt wird von dieser Bundesregierung, die über Soziales redet und predigt, aber im Endeffekt links in die Tasche reinholt und rechts das Doppelte wieder rausholt. Und das hat der Bürger registriert.
Herr Goyking, Familienpolitik, Sie haben es auch schon angedeutet, spielt in fast allen Parteien eine Rolle. Die Frage ist dann, inwieweit es umgesetzt wird. Aber es ist auch festzuhalten, es gibt ganz unterschiedliche Sichtweisen und Vorstellungen von der Familienpolitik. Wenn man jetzt zum Beispiel SPD und AfD aneinander hält, sind das ja doch große Unterschiede. Für was für eine Form von Familienpolitik stehen Sie denn? Wie positionieren Sie sich als Familienpartei?
Also erst einmal sind alle Politikfelder, ist die Grundlage die Familienpolitik. Bis hin zur Wirtschaftspolitik ist die Familienpolitik die Grundlage. Als Familie betrachten wir, weil das wird immer gerne gefragt, was ist denn bei Ihnen Familie? Wir sagen, überall da, wo ein Kind ist, ist Familie. Punkt. Wir treten dafür ein, dass die Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen können. Dafür verweise ich wieder auf das sozialversicherungspflichtige Erziehungsgehalt. Das wird junge Menschen unabhängig machen. Damit werden junge Menschen in die Familienplanung einsteigen können und sie können Beruf und Familie damit optimal kombinieren und selbstständig kombinieren. Eigenständig.
Sagt Helmut Goyking, Vorsitzender der Familienpartei Deutschlands, die bei der Europawahl erneut einen Sitz im Parlament geholt hat.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Der Bundestag stimmt darüber ab, ob Studierende und Schüler in Zukunft mehr BAföG bekommen. Die Erhöhung ist Teil einer Reform der Bundesregierung. Sie will Regelsätze und Wohngeld um ca. 5% anheben. Aus Berlin, Jakob Schiffer.
Für Studierende würde das ab August heißen 43 Euro mehr im BAföG-Höchstsatz. Dann würden sie 977 Euro im Monat bekommen. Für Schülerinnen und Schüler liegt der Höchstsatz etwas niedriger. Die Erhöhung ist allerdings nur ein Teil der Reform. Die Regierung will auch höhere Freibeträge. Das heißt, Studierende und ihre Eltern könnten etwas mehr verdienen als jetzt, ohne den Anspruch aufs BAföG zu verlieren. Außerdem sollen Studierende profitieren, die so wenig haben, dass sie Sozialleistungen kriegen. Sie bekämen einmalig 1.000 Euro, wenn sie ihr Studium anfangen. Und die Anträge sollen weniger kompliziert sein. Die Regierung will hier weniger Bürokratie.
Das weltpolitisch wichtigste Ereignis startet heute in Italien, der G7-Gipfel der führenden Industrienationen. China und auch Russland sind da außen vor. Für unsere Korrespondentin Katrin Brandt ist allerdings etwas Skepsis angesagt mit Blick auf mögliche Ergebnisse.
Es ist eine schwer angeschlagene Gruppe, die da nach Italien reist. US-Präsident Biden steckt in einem schwierigen Wahlkampf. Emmanuel Macron hat gerade aus Verzweiflung Neuwahlen ausgerufen. Und auch Olaf Scholz muss sich fragen, wie viel Vertrauen die Deutschen in ihn noch haben. Giorgia Meloni dagegen, die Gastgeberin, hält sich für die neue starke Frau Europas. Ihre Partei, die Fratelli d'Italia, gehört zu den Gewinnern der Europawahl. Und diese neue Macht will Meloni nun auch bei den G7 einsetzen. Bei einem der wichtigsten Themen, bei der Unterstützung für die Ukraine, steht sie allerdings an der Seite der Kollegen. Die 7 Teilnehmer des Gipfels, USA, Kanada, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien, wollen über ein neues Modell beraten, wie die Ukraine Geld bekommen könnte, nämlich mit Hilfe der Zinsen aus dem eingefrorenen russischen Vermögen. Das alles kommt heute Nachmittag schon auf den Tisch. Dann nimmt auch der ukrainische Präsident Selenskyj am Gipfel teil.
Kurz vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft gibt es für alle, die sich mit dem Thema Sicherheit beschäftigen, beunruhigende Nachrichten. Denn nach SWR-Informationen drohen islamistische Terroristen mit möglichen Anschlägen in Stadien. Der baden-württembergische Verfassungsschutz warnt und stellt heute mit Innenminister Strobel zusammen den neuen Jahresbericht vor. Knut Bauer.
Der IS-Ableger Islamischer Staat Provinz Khorasan veröffentlicht nach Angaben des Verfassungsschutzes anlässlich der Fußball-EM offene Drohungen. Zu sehen ist in einem Propagandamagazin ein bewaffneter Kämpfer in einem Stadion. Dazu der Hinweis auf die EM-Austragungsorte Berlin, Dortmund und München. Verfassungsschutzpräsidentin Bube spricht gegenüber dem SWR von einer hohen abstrakten Gefährdungslage. Es gebe zwar keine konkreten Hinweise auf Anschläge, allerdings würden im Internet bezogen auf die EM konkrete Pläne durchgespielt. Jedes Großereignis sei für die Extremisten eine Plattform, um ihre Botschaften zu verbreiten, so Bube. Dies könne radikalisierend auf Einzeltäter wirken. Der Verfassungsschutz arbeitet bei der EM in einer Sonderorganisation eng mit der Polizei zusammen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Angesichts immer weiter zunehmender Paketmengen soll die Deutsche Post, die ja inzwischen DHL Group heißt, zumindest im Briefgeschäft etwas entlastet werden. Dazu stimmt der Bundestag heute über das neue Postgesetz ab, auf das sich die Bundesregierung geeinigt hat. Verbraucher müssen dadurch künftig wohl etwas länger auf ihre Briefe warten als bisher. Unser Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas findet das richtig gut.
Fühlen Sie es schon? Diese völlige Entspannung, wenn Sie morgens zum Briefkasten gehen und schon ganz genau wissen, heute wird garantiert nichts drin sein? Keine lästige Werbung, keine Mahnung, kein Strafzettel? Herrlich. Danken Sie der Bundesregierung ruhig mal für das neue Postgesetz, das neue Deutschlandtempo. Denn Entschleunigung ist schließlich gesund. Von den längeren Zustellungsfristen profitieren Sie dabei gleich doppelt. Denn wenn Briefe künftig 3 bis 4 Tage ans Ziel brauchen, haben Sie die perfekte Ausrede, warum die Geburtstagskarte für Tante Gertrud mal wieder zu spät kam. Muss ja niemand wissen, dass Sie nicht rechtzeitig dran gedacht haben. Quasi das neue Postgeheimnis. Psst! Und ganz nebenbei sorgt das neue Postgesetz auch bei den Zustellern für Entlastung. Zumindest so lange, wie wir uns nicht jeden Tag 3 Zalando- oder Amazon-Pakete ins Haus schicken lassen und wieder retour. Und das machen wir ja nicht. Oder?
Unser Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas kommentierte.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.